إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. Wir haben schon angefangen vor ein paar Unterrichten mit dem zweiten Teil von der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und durch Reisen und durch Parakalafikum Termine konnten wir eigentlich das nicht weitermachen in den letzten Wochen. Und jetzt machen wir weiter. Wir haben in dem zweiten Teil angefangen mit der Auswanderung. Dann, Barakallahu, haben wir über die Medina gesprochen, wie die Medina war, wer in Medina gelebt hat. Dann haben wir gesprochen über Bau von Quba-Moschee und Bau von der Propheten-Moschee. Und dann, Barakallahu, haben wir gesprochen über die Lage in Medina, politisch, religiös, sozial, Gesellschaft, wer dort war. Es gab Al-Muhajirun, Al-Ansar, die Juden und manche von Mushrikin, und natürlich Barakallahu fikum haben wir über diese Lage gesprochen. Dann haben wir über die Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit zwischen den Muslimen in Medina, und wir haben über zwei Themen, die wichtig sind, gesprochen. Und zwar einmal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha geheiratet hat. Und dann, Barakallahu fikum, auch haben wir gesprochen über Al-Adhan. Al-Adhan, das wird Gebetsruf. Das haben wir alles schon hinter uns. Und heute machen wir weiter, Barakallahu fikum. Und wir sind noch im ersten Jahr der Auswanderung. Wir sind im ersten Jahr der Auswanderung. Und einige wichtige Sachen noch in diesem Jahr. Das heißt, in diesem Jahr gab es die Auswanderung, Bau Quba-Moschee, Bau von Propheten-Moschee, Brüderlichkeit zwischen Al-Muhajirin und Al-Ansar, die Leute aus Mekka und die Leute aus Medina, den Vertrag mit den Juden. Der Prophet hat einen Vertrag mit den Juden gehabt und Heiraten von Aisha, und dann Barakallahu fikum auch Al-Adhan, das wird Gebet. Machen wir weiter. Und zwar, wir sprechen heute über diese Brigaden, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat. Es gab noch keinen Krieg zwischen den Muslimen von einer Seite und den Leuten von Mekka. Es gab keinen Krieg, aber es gab so Brigaden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manche Brigaden geschickt. Und manche Gelehrten sagen, diese Brigaden waren im zweiten Jahr. Und andere sagen, nee, das waren im ersten Jahr. Hauptsächlich, dass man versteht, Barakallahu fikum, diese Brigaden, die waren nicht jetzt, um einen Krieg anzufangen, sondern das war eigentlich strategisch gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Handelsweg von den Mushrikin sozusagen sperrt, damit sie ihn und die Muslime in Ruhe lassen. Barakallahu fikum. In diesem Jahr wurden zwei Sahaba geboren. Erstens Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, sein Vater ist Zubair ibn al-Awwam und seine Mutter ist Asma bint Abi Bakr. Und er war das erste Kind, das erste Baby, was geboren worden ist, der kommt aus Mekka. Weil die Mutter und der Vater kommen aus Mekka. Und die Muslime haben Takbir, die haben Allahu Akbar gesagt, und sie waren so froh, als Abdullah ibn Zubair geboren war. Warum? Weil die Juden, gemeint haben, dass sie die Muslime verzaubert haben und keine muslimische Familie wird ein Kind bekommen. So waren die Muslime froh, dass das nicht so ist, wie die Juden gesagt haben. Von Al-Ansar, von den Leuten aus Medina, das erste Baby war an Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir. Barakallahu fikum. Als Asma Abdullah geboren hat, kam sie mit ihm zum Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn genommen, der hat ein Stück Dattel genommen und er hat das gekaut und dann hat er das in seinen Mund, etwas von Speichel in seinen Mund getan und er hat für ihn Gebet gemacht und er hat ihn gesegnet. Sallallahu alaihi wasallam. In diesem Jahr, auch barakallahu fikum, wurden zwei Leute oder starben zwei Leute. Einer hieß Kulthum ibn al-Hidm al-Ansari. Der war ein alter Mann, der den Islam angenommen hat, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, war er Muslim. Und er starb in diesem Jahr. Manche Gelehrten haben gesagt, nein, das war vor Badr. Und der zweite, der gestorben ist, war Abu Umama As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Und er war der Erste, der die Jumu'ah in Medina gemacht hat, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. in Medina ankam. Salawatullahi wasalamu alayhi. Das sind, barakallahu fikum, die wichtigsten Ereignisse in dem ersten Jahr. Es gibt natürlich andere Ereignisse jetzt, aber wir machen das, inshallah, kategorisch und dann kommen wir zum zweiten. Im zweiten Jahr, natürlich gab es ein großes Ereignis und bitte jetzt anschnallen. Wirklich anschnallen. Und weil dieses Thema, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann ist das auch sehr gefährlich geworden. Ja? Weil man uns sofort in eine Ecke schieben möchte. Und sagt man, ja, schau mal her, was ihr sagt. Ich rede über Geschichte. Ich rede über die Geschichte. Wenn man zum Beispiel heute spricht über die Kriege, die Römer geführt haben, und über den Zweiten Weltkrieg und über den Ersten Weltkrieg, heißt das, dass man zum Krieg aufruft? Natürlich nicht. Und wir reden über Geschichte. Und deshalb, barakallahu fikum, das Erste, was in diesem Jahr, was ein großes Ereignis war, natürlich im zweiten Jahr, das war, barakallahu fikum, Erlaubnis für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Muslime kämpfen. Und das ist, barakallahu fikum, natürlich von einer anderen Seite, das ist Al-Jihad in der kriegerischen Bedeutung. Al-Jihad, das bedeutet, sich zu bemühen. Sich zu bemühen. Es gibt verschiedene Arten. Sich zu bemühen mit Zunge, sich zu bemühen mit Herzen, sich zu bemühen mit Geld oder Vermögen, sich zu bemühen mit Seele und sich zu bemühen gegen die eigene Psyche, gegen den Shaitan, gegen die Leute, die schlecht machen, gegen die Leute, die die Religion vernichten wollen. Es gibt verschiedene Arten. Aber was hier gemeint wird, im zweiten Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde ihm Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, dass er kämpfen darf. Und pass auf, das wurde erlaubt. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Mekka 13 Jahre. 13 Jahre lang. Er hat niemals eine Waffe getragen. Und er hat niemals zum Kampf aufgerufen. Und er hat die Leute von Mekka nicht angegriffen oder er wollte sie nicht mit Schwert bekämpfen. Obwohl die Leute von Mekka, sie wollten ihn töten. Sie haben seine Gefährten getötet und sie haben ihn gefoltert und sie haben seine Gefährten gefoltert. Was sollte man in Mekka tun? Man musste eigentlich Geduld zeigen und Allah fürchten. Und keine Waffe tragen und nicht kämpfen. So war in Mekka. Die Sahaba kommen zum Propheten. Manche von ihnen, die waren Reiter, wie Hamza zum Beispiel oder wie Umar oder andere. Sagen, oh Prophet, schau mal, was mit uns passiert. Wann werden wir doch Erlaubnis bekommen? Der Prophet sagte, Allah hat mir keine Erlaubnis gegeben. Er muss Allah fürchten, er muss Geduld zeigen. So war die Sache. Allah sagt dem Propheten zum Beispiel die Sura 16, Surat al-Nahl, die Ayah 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Du musst Geduld zeigen, du musst standhaft sein. Und du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Sei standhaft, deine Standhaftigkeit ist nur durch Allah möglich. Sei nicht traurig über sie und sie. Sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden. Zeig Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch dem Propheten, وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Surat Shura. Das ist für diejenigen, die Geduld zeigen und die verzeihen. Das ist sehr schwer zu schaffen. Sehr schwer zu schaffen. Und es gibt sehr viele, barakallahu fikum, Ayah, die rufen dazu auf, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Geduld zeigt. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bis barakallahu fikum, dann Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Es gibt drei Ansichten von Gelehrten. Manche sagen, die Erlaubnis, dass die Muslime kämpfen dürfen, war in Surat al-Hajj. In Surat al-Hajj. Die Ayah 39, die Ayah 39, Surat al-Hajj ist 22, die Ayah 39. Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft wurden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Betthäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wala yansuran Allahu man yansuruh, da hat man hier gesagt, und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen. Nein, denjenigen den Sieg geben, der sich für Allah subhanahu wa ta'ala einsetzt. So ist falsch, diese Barakallahu fikum, ihnen zu helfen. Das heißt, das war diese Ayah. Und manche Gelehrten sagen, nein, das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah 190. Die sagen, das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah, barakallahu fikum, 190, und zwar, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Das heißt, und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Das heißt, ihr dürft kein Unrecht tun. Manche Gelehrten sagen, das ist das. Und manche sagen, das ist in Surat Tauba, das wird in Surat 9, in Surat 9, Ayah 111. Die Ayah 111. Das heißt, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person, ihre eigene Seelen sozusagen und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen vor Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit, in Tora, in Evangelium und im Koran. Manche sagen, das ist so. Aber Allahu alam, das ist die erste Surat al-Hajj, das ist die richtige in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, Der Prophet und die Muslime haben damals Erlaubnis bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie kämpfen können. Nochmal, ich sage, nochmal, das ist kein Aufruf, dass man jetzt kämpft. Nicht, dass einer kommt und sagt, sondern wir reden über die Geschichte, barakallahu fiik. So war die Sira, so war die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Dschihad hat, das wird hier der Dschihad in kriegerischen Sinne, ich schon erzählt habe, Al-Jihad, es gibt Jihad in der Zunge, mit der Zunge, Jihad mit dem Herzen, Jihad, wenn du nach Wissen suchst, dann ist das Jihad, wenn du nach Halal suchst, dann ist das Jihad, alles, du bemühst dich, aber es gibt keinen heiligen Krieg im Islam, bei uns der Krieg ist niemals heilig. Auf jeden Fall, es gab hier Phasen. Die erste Phase war bezüglich Quraysh. Die zweite Phase war bezüglich die Verbündeten, die mit Quraysh waren. Die dritte Phase war in den arabischen Halbinseln. Vierte Phase war in der arabischen Halbinsel und gegen die Juden, die sich verbündet haben mit den Götzendienern gegen die Muslime. Und die fünfte Phase war natürlich gegen die Römer und die Persen, weil die Perser und die Römer, die haben die Muslime angegriffen. Das heißt, in der Geschichte, es gibt klaren Beweis, die Muslime haben nicht angefangen, die haben sich nur verteidigt. Die haben sich nicht nur verteidigt. Und dann kommen diese Lügner, heutzutage und früher auch, und die behaupten, ja, der Islam wurde durch das Schwert verbreitet. Okay, wenn das so gewesen wäre, wer hat die Deutschen oder die Italiener oder die Amerikaner oder die Franzosen, die heute den Islam annehmen, wer hat diese Leute mit dem Schwert zum Islam bekehrt? Wer hat die Leute von Indonesien und Malaysia mit dem Schwert bekehrt zum Islam? Die haben das einfach nur angenommen. Aber wenn wir sagen, dass die Muslime ihr Gut und ihr sozusagen ihr Seelen, ja, verteidigt haben, das heißt nicht barakallahu fikum, dass die Muslime was Schlimmes gemacht haben oder getan haben. Und wenn man spricht und so weiter, wer mit Schwert die Religion verbreitet hat, dann sollte man die Kreuzritter, die Kreuzritterzüge nennen, und da sollte man die Inquisition in Spanien nennen, und da sollte man noch etwas nennen, und zwar die Kirche im Mittelalter, was sie gemacht hat und was heute gemacht wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, aber wir sagen in diesem Zusammenhang, das war in einer Phase, dass diese Religion geschützt werden sollte. Weil die Leute von Mekka, die haben die Muslime getötet. Und die Muslime haben Mekka verlassen. Und dann kamen sie trotzdem, nachdem sie Mekka verlassen haben, da kamen die Leute und sie wollten sie töten. Was können sie tun? Was können sie tun? Okay, 13 Jahre, 15 Jahre, Entschuldigung, 15 Jahre Geduld. Dann, was können sie mehr machen? Und deshalb diese Lüge, dass die Muslime Blut und sowas haben wollen, das ist alles gelogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns barafikum bewahren. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tisliman kathira, thumma amma ba'd. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann rede ich inshallah auf Deutsch. Und wir sind im Jahre 2 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir haben voriges Mal gesprochen über Tashri' al-Jihad, weil das im Jahre 2 war. Und heute machen wir weiter, inshallah. Einer sehr wichtigen Handlung, und zwar Al-Qibla. Al-Qibla, das ist der Fokus von Muslimen. Alle Muslime beten in Richtung Mekka oder in Richtung Al-Kaaba. In Richtung Al-Kaaba. Aber vor der Änderung haben die Muslime in Richtung Beit al-Maqdis, in der Richtung von der fernen Moschee, gebetet. Das war in Richtung Beit al-Maqdis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat auch in dieser Richtung gebetet, am Anfang an. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte gerne, dass die Muslime ihre eigene Qibla haben. Das heißt, ihre eigene Richtung, in der sie nehmen, was sie nehmen, damit er in diese Richtung betet. Und das hat mit der Religion zu tun, erstmal, dass die Muslime ihre eigene Religion haben und dass diese Religion alles, was davor war, annulliert, sondern das bedeutet, der Islam ist die aktuelle Religion. Und wichtig ist natürlich die Richtung von Al-Kaaba, die Richtung vom Gebet. Die Juden, die Christen, als sie damals gebetet haben, die haben alle in Richtung Beit al-Maqdis, in Richtung der fernen Moschee, Al-Aqsa, oder in Richtung Al-Quds gebetet. Dann kam die Aya von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Qibla-Richtung sich geändert hat. In Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und subhanallah, das ist ein Beweis auch, weil das in ihren Büchern steht, dass die Qibla-Richtung geändert wird. Das steht in ihren Büchern von Leuten der Schrift, dass die Richtung geändert wird. Und das bleibt nicht in Richtung Al-Quds. Und die wissen das sozusagen in ihren Büchern. Wie war das genau geschehen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der war im Vorort vor Al-Medina. Der war Vorort in Al-Medina, in einem Vorort vor Al-Medina. Und dort hat er gebetet. Und während er gebetet hat, dann kam Jibril a.s. zu ihm und er hat ihm gesagt, die Richtung hat sich geändert. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. im Gebet sich gedreht in die neue Richtung. Das waren 180 Grad. Das waren 180 Grad Drehung. Weil Al-Quds ist im Norden und Mekka ist im Süden. Und der Prophet s.a.w. war in Medina. Dann ist ein Mann von dort gegangen, und der kam in eine Moschee von Bani Haritha und der sagte ihnen, ich habe gerade mit dem Propheten Muhammad zusammen gebetet. Der Prophet kam zurück nach Medina, der hat auch in die neue Richtung gebetet. Ein Mann hat das gesehen, der ging zu den Leuten, der hat ihnen gesagt, dreht euch, weil ich mit dem Propheten Muhammad zusammen war und die Richtung hat sich geändert. Und dann ist er weiter, dieser Mann, zu Quba gegangen. Die Leute haben dann Frühgebet gebetet. Und er hat ihnen gesagt, die Richtung hat sich geändert. Natürlich, die Juden haben das nicht locker angenommen, was geschah. Ja? Die Richtung von Qibla hat sich geändert. Weil die Juden immer den Muslimen gesagt haben, ja, ihr betet in unserer Richtung. Das wird, ihr seid sozusagen, ihr seid nicht die Aktuellen, sondern wir. Weil ihr immer in die Richtung betet, was wir haben. Und deshalb sagen sie, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sagt, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wenn er will, auf einen geraden Weg. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so entschieden. Und das war die Prüfung für diese Leute. Wenn sie Allah wirklich lieben und wenn sie der Wahrheit folgen, dann sollten sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und das ist die Prüfung. Damit die Leute sagen, ja, warum diese Änderung? Natürlich, die Änderung heißt, der Islam ist aktuell, der Islam ist die Vollkommenheit der Religion und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte Allahs. Und seine Richtung, wie er bietet, ist die richtige Richtung und nicht die frühere. Und das ist auch die Bestätigung, weil das in ihren Büchern stand, dass die Richtung von Qibla sich ändert. Al-Bukhari natürlich hat auch das erklärt, wie ich schon erzählt habe, Barakallahu fikum, das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ungefähr 16 bis 17 Monate in Richtung Al-Bayt al-Maqdis, in Richtung der fernen Moschee gebetet, und dann kam ein Ayah, dass die Richtung sich geändert hat. Natürlich, dann haben die Leute gefragt, was ist mit den Leuten, die früher in die andere Richtung gebetet haben? Allah subhanahu wa ta'ala hat er gesagt, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala wird euren Iman nicht verloren gehen lassen, und ihren Iman hier bedeutet ihr Gebet. Das wird das Gebet von den Leuten, die gestorben sind und die damals in die andere Richtung gebetet haben, ist auch angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so, barakallahu fikum, ist so zu sagen, die Richtung von Qibla zurück zur Zeit von Ibrahim alayhi salam, weil Ibrahim alayhi salam damals Al-Ka'ba gebaut hat. Und subhanallah, komischerweise, wenn man heute über Ibrahim alayhi salam spricht, dann gibt es überhaupt nicht die Erzählung und die Erklärung, dass Ibrahim a.s. und Ismail a.s. Al-Kaaba gebaut haben. Warum? Merkt euch, liest mal, wenn die Christen oder die Juden über Abraham a.s. wenn sie über ihn sprechen, dann sprechen sie überhaupt nicht von Al-Kaaba-Bau, dass er mit Ismail a.s. Al-Kaaba gebaut hat. Die wollen das nicht bestätigen, weil sie, wenn sie das bestätigen, dann Al-Kaaba war vor der fernen Moschee. 40 Jahre. Aber subhanallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass sie Muslime sind. Zweitens, die zweite Handlung, die wichtig war in diesem Jahr, im Jahre 2, und zwar, barakallahu fikum, die Pflicht von Fasten. Die Pflicht von Fasten. Und das passt zu unserer Zeit, weil das wichtig ist. Erstmal Fasten von Ramadan. Die Verpflichtung war in Schaban im Jahre 2. Schaban im Jahre 2 nach der Auswanderung. Allah subhanahu wa ta'ala hat herabgesandt, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Surat al-Baqarah, die Ayah 183. Euer, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, wie die anderen, die vor euch waren. Oder die, wie die anderen, die vor euch waren, geschrieben worden ist. Für das Fasten gibt es eigentlich Geschichte. Und zwar, der Prophet Muhammad s.a.w. hat auch in Mekka gefastet, der hat Ashura-Tag gefastet. Der 10. Tag von Muharram, das wird, was am Mittwoch kommen wird. Wo der kommen sein wird. Der Prophet hat das gefastet. Und als der Prophet Muhammad s.a.w. auswanderte nach Medina, dann hat er gesehen, dass die Juden diesen Tag auch fasten. Er hat gefragt, warum fasten die Juden? Man hat ihm gesagt, ja, dieser Tag ist ein guter Tag. Allah subhanahu wa ta'ala hat an diesem Tag Musa a.s. und sein Volk von Pharao, von Pharao gerettet. Und Musa a.s. hat das gefastet als Dankbarkeit. Und wir fasten das als Dankbarkeit. Der Prophet sagte, wir würdigen Musa mehr als Juden. Und wir stehen zu Musa mehr als Juden. Deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen, diesen Tag zu fasten. Das war der Tag von Ashura. Er hat jemanden geschickt, ihr müsst diesen Tag fasten. Das heißt, Ashura-Tag ist ein Tag, an dem wir fasten und nicht das. Manche sich schlagen, Latmiya, was die Schia tun. Die schlagen sich, die haben bei uns extra einen Laden gemietet hier in der Stadt. Die haben alles schwarz gemacht und die schlagen sich jetzt. Seit 5 Tagen schlagen sie sich. Ja, ja Ali, ja Hussein, und die schlagen sich und mit Blut und so. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ashura ist ein guter Tag. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag und nicht umgekehrt. dass wir uns schlagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, Ashura wird Mittwoch sein, liebe Brüder und Schwestern, und da sollte man fasten, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer diesen Tag fastet, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Sünden für ein Jahr verzeihen. Aber besser ist natürlich, der Prophet sagte, bevor er starb, der sagte, wenn ich noch ein Jahr lebe, ja, wenn ich noch ein Jahr lebe, dann werde ich den 9. auch Tag von Muharram fasten, also Dienstag. Aber der Prophet starb davor. Es gibt andere Überlieferungen, die sagen am 11. auch, aber eigentlich die Überlieferung mit 11. ist schwach. Deshalb 9. und 10. von Muharram sollte man fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist die Geschichte vom Fasten. Am Anfang war der Tag von Ashura zu fasten Pflicht. In Sha'ban, im Jahr 2 nach der Auswanderung, hat Allah Koran herabgesandt, dass man Ramadan fasten muss. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat jemanden geschickt, der hat zu den Leuten gesprochen, der hat ihnen gesagt, wer Ashura fasten will, kann er. Und wer nicht fasten will, ist es kein Problem. So ist Ashura beliebt geworden, aber Ramadan ist Pflicht geworden. Am Anfang war die Sache so, willst du Ramadan fasten, dann gut. Aber kannst du Ramadan nicht fasten, dann kaufst du dich los, gibst du für dir Essen. Und deshalb steht, wa antasumu khayrun lakum. Das bedeutet, Fasten ist besser und richtiger, als dass man Geld gibt. Aber dann später hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, die Ayah 185 von Surat al-Baqarah, von Surat 2. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَارَ فَلْيَصُمْ. Wer diesen Monat anwesend ist, dann muss er fasten. Außer diejenigen, die nicht schaffen können. Wie zum Beispiel ältere Männer, ältere Frauen, schwangere Frau, stillende Mutter, Leute, die auf der Reise sind, Leute, die krank sind. Dann gibt es für jede Kategorie natürlich andere Urteile. Aber so ist die Geschichte, barakallahu fikum, vom Fasten. So ist die Geschichte vom Fasten. Und übrigens, damals hat man so gemacht, die Leute haben das Fasten gebrochen zur Maghrib-Zeit, zu Sonnenuntergang. Und dann zwischen Sonnenuntergang und Isha konnte man mit seiner Frau verkehren oder essen und so weiter. Aber wenn man bis Isha das nicht gemacht hat, oder da hat man geschlafen, da hat man gar nicht dann gegessen, bis am nächsten Tag. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Koran herabgesandt. Uhilla lakum leilat as-siyan ar-rafathu ila nisaikum. Das wird, es ist euch erlaubt, dass ihr mit euren Frauen verkehrt in der Nacht. In der Nacht. Und man kann in der Nacht essen und trinken, ist kein Problem. Aber am Tag von Morgendämmerung, von Frühlicht bis Sonnenuntergang darf man nicht essen, nicht trinken, kein Geschlechtsverkehr, keine schlechten Daten und so weiter. Und das ist Fasten. Und das war im Jahre 2. Man merkt auch nochmal, man merkt, barakallahu fikum, dass wir hier über viele Urteile sprechen werden in dieser Phase. In mekkanischen Phase gab es nicht so viel. Aber in dieser Phase, das wird in Medina, das ist anders geworden. Und das war in Mekka. Die Gelehrten sagen, das ist nicht die Pflicht Zakat, die wir jetzt zahlen. Zakat wir Vermögen. Aber das war allgemein, sozusagen, was man gibt für die Armen, wie Almosen. Aber im Jahre 2 wurde es Zakat herabgesandt. Weil Al-Imam Ahmed ibn Khuzaym al-Nasa'i ibn Majah ein Hadith überliefert haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erstmal Sadaqat al-Fitr, das wird Fasten, Brechen, Almosen befohlen hat, und dann kam Al-Zakah als Pflicht. Al-Zakah, das ist barakallahu fikum, bestimmte Prozente, was man von dem Vermögen ausgibt, zu bestimmten Zeiten, an bestimmte Leute, wenn das Vermögen eine bestimmte Summe erreicht hat. Und da gibt es Zakat in Gold und Silber und Geld, Zakat in Landwirtschaft überhaupt und Zakat in Vieh. Da musste man, barakallahu fikum, bestimmte Prozente ausgeben, an die Armen gehen das. Und es gibt natürlich alles in Fiqh-Büchern, was natürlich geklärt ist. Al-Zakat allgemein ist eine Pflicht in unserer Religion und man gibt Zakat raus an Vermögen sozusagen, Zakat, ja, Vermögen Zakat, an bestimmte Leute, die kommen in Ayah 60, in Ayah 60 von Surah 9, in Ayah 60 von Surah 9, Barakallahu fikum, innama as-sadaqatu, die Zakat, hier hat man gesagt, Almus, aber die Zakat sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, den Loskauf von Sklaven, die Verschuldeten auf Allahs Weg und für den Sohn des Weges als Verpflichtung. Das sind die acht Gruppen, die Zakat bekommen dürfen. Und da merkt man auch nochmal, dass sozusagen der Islam hat jetzt in dieser Zeit, das wird im Jahre 2, mehr soziales Feld und man könnte sprechen dann von bestimmten Handlungen, die klar sind. Einmal Fasten, das Gebet, Adhan, Moscheebau, Qibla-Richtung Änderung, Verteidigung für die Muslime, um die Gerechtigkeit, auch sich zu bemühen und von der anderen Seite Zakat geben, Fasten, Almosen oder Fasten brechen, Almosen geben und so weiter, Barakallahu fikum. Und da sieht man, das hat immer ein Gesicht gewonnen, der Staat in Medina. Bis hier, inshallah, werden wir stoppen. Und das nächste Mal reden wir, inshallah, über zwei Themen. Einmal über Al-Ghazawat und Saraya. Das wird über die Brigaden, die der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat. Und dann kommen wir zu Badr. Zu Ghazawat Badr Al-Kubra. Barakallahu fikum. Das wird zu Badr-Schlacht. Bi-Idni Ta'ala. بارك الله فيكم جزاكم الله خير ميد الله سبحانه وتعالى فن ويش أنيمن والحمد لله رب العالمين إذا عندكم سؤال تفضلوا ما في سؤال خلونا ننتهي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هدس في اليهودين والكريستين بشتمت dass sie in diese Richtung beten. Als die Juden gebetet haben, die haben die Richtung von Beit al-Maqdis genommen. Und die Juden haben manche von ihnen im Sitzen gebetet, andere haben den Kopf auf den Boden getan und die im Liegen das gemacht haben. Die Christen dann im Sitzen und manche im Stehen. Und sie haben diese Richtung genommen. Aber dann kam im Islam, dass man die Richtung von Al-Ka'ba nimmt und nicht mehr von Beit al-Maqdis. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat in Mekka gebetet, aber das Gebet war nicht Pflicht. Und man sagt auch, die Propheten auch haben, so wie wir heute gebetet. Das heißt, man sagt, speziell. Nicht ihre Völker. Nur die Propheten.
Man sagt, was heißt man sagt?
Das wird die Gelehrten erzählen, sowas. Aber jetzt als Beweis zu holen, jetzt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat, ja, der Prophet Nuh hat so gebetet, indem er, aber er hat gesagt zum Beispiel, wir Propheten alle wurden befohlen, dass wir recht auf links tun im Gebet. Dass wir im Gebet unsere Ärmel nicht hochkrempeln. Wir Propheten wurden befohlen, dass wir unsere Bekleidung nicht länger als Knöchel machen. Und solche Sachen. Es gibt allgemeine Überlieferungen, die das belegen können. Deshalb sage ich, man sagt. Das ist sozusagen ein Abschlussresultat aus verschiedenen Überlieferungen. Allahu A'lam. Barakallahu fikum, der Bruder sagt, während der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet hat, war die Ayah herabgesandt, dass die Qibla sich geändert hat. Wie war das dann? Die Leute waren hinter ihm. Und als sie sich 180 Grad umgedreht haben, dann waren sie vor ihm. Man kann sagen, der Prophet Muhammad s.a.w. ist von vorne, dann nach vorne gekommen, als sie sich umgedreht haben. Weil es dafür Beweis gibt. Und zwar die Moschee in Quba, als die Leute gebetet haben dort. Und dieser Mann kam zu ihnen und er hat ihnen gesagt, der Sahabi, der zu ihnen gekommen ist, und der hat gesagt, die Qibla hat sich geändert. Dann haben sie sich umgedreht, die Frauen waren vor den Männern geworden. Und der Imam hat 180 Grad gemacht und der ist von hinten, von ganz hinten dann nach vorne gegangen. Aber das ist ein spezieller Fall, das passiert nicht jeden Tag, dass die Qibla sich ändert. Ja? Deshalb aufpassen, angenommen kommt ein Bruder und er betet in dieser Richtung. Qibla ist in dieser Richtung und er betet total in die falsche Richtung. Man braucht nicht ihm zu sagen, das Gebet ist ungültig, sondern du kommst und du drehst ihn in die richtige Richtung. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Barakallahu fikum, es ist in Ordnung, dass man eine Bewegung macht im Gebet, was nützlich für das Gebet ist. Ob das Imam ist oder kein Imam ist. Wallahu ta'ala. Khair, inshallah. Inshallah ist gut. Wir haben 19.30 Uhr. Das ist gut so die Zeit. Barakallahu fikum. Morgen, inshallah, dann haben wir auch Unterricht ab 18.20 Uhr ungefähr. 18.20 Uhr. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu telefonieren von euch annehmen. Wenn ich Zeit finde, dann inshallah in halbe Stunde oder 45 Minuten machen wir weiter. Ich mache jetzt den Raum zu, weil es kein Admin dabei ist. Und dann in halbe Stunde oder 45 Minuten machen wir weiter. Wenn ich nicht komme, dann komme ich nicht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.